Weltbild war gerettet. Die Naturgesetze ließen sich nicht manipulieren. Die Materie war unbestechlich. Nach einer Stunde war von der grünen Oase nichts übrig geblieben als eine Hölle von kahlgefressenen Palmen. Ich hatte mein philosophisches Gleichgewicht wieder und die Leute von Aufus waren zu Bettlern geworden. Man glaubt an Wunder oder man glaubt nicht daran. Ich jedenfalls nicht. Frau Zawi beunruhigte mich doch. Wer weiß, was sie uns in die Suppe streute und zu welchem Zweck. Im November jenes Jahres brachte Hanka einen Knaben zur Welt. Unseren ersten und einzigen. Er war ein 6-Monats-Kind, wog knappe 1300 Gramm, sah aus wie eine Languste und Professor Veneziano sagte, das Kind müsse sterben. Als Frau Zawi das hörte, erklärte sie, der Professor sei ein Ziegenkopf, ein Ras el Mese. Sie sei zwar nicht in die Schule gegangen, aber so eine Erkenntnis hätte sie auch haben können. Jeder Mensch müsse sterben, es frage sich nur wann. Ihre Worte gaben mir Mut und Hanka lächelte zum ersten Mal seit ihrer Niederkunft. Dennoch wagte ich nicht, das Kind registrieren zu lassen, aus Furcht, dem Schicksal vorzugreifen. Mein Sohn lag in einem Brutkasten, bekam Sauerstoff aus einem Beatmungsapparat und Professor Veneziano versicherte, dass es keine Hoffnung mehr gebe. Nach 2 durchwachten Nächten kehrte ich nach Hause zurück, niedergeschlagen und müde. Ich trat in die Wohnung und erblickte Frau Zawi, die am Boden lag und betete. Als sie fertig war, fragte ich, was es Neues gebe. Sie stand auf, machte sich das Haar zurecht und sagte, Gott habe ihr eine Botschaft übermittelt. Was für eine? Dass du morgen aufs Amt gehst, um den Knaben anzumelden. Wer weiß, ob er morgen noch lebt? Er wird leben, wenn du ihm einen rechten Namen gibst. Was verstehen Sie unter einem rechten Namen, Frau Zawi? Den ersten Sohn nennt man Mohammed. Wenn er Mohammed heißt, wird er groß und gescheit. Bei diesen Worten band sie sich den Schleier um den Kopf. Dann warf sie den Kaftan über und ging. Unter der Türe drehte sie sich noch einmal um und sagte, Mohammed wird 100 Jahre alt, denn es steht geschrieben, dass die Schwachen stark und die Kranken gesund sein werden. Am nächsten Morgen ging ich zur Stadtverwaltung und meldete meinen Sohn an, dem ich den Namen Mohammed gab. Darauf fuhr ich ins Krankenhaus, um Hanka zu besuchen. Sie lag in ihrem Bett und weinte. Professor Veneziano hatte gesagt, das Kind werde den Tag nicht überleben. Wir sprachen lang miteinander und machten uns darauf gefasst, unser Kind zu verlieren. Ich blieb bis zum Abend, wartete auf seinen Tod. Doch als die Sonne unterging, lebte es noch immer. Ich machte mir keine Illusionen. Ich konnte nichts gegen das Schicksal. Ich fuhr nach Hause und teilte Frau Zawi mit, dass der Knabe verloren sei. Diese Nacht werde er uns verlassen. Sie saß da, traurig, mit gekreuzten Beinen und sagte, er wird dich verlassen, weil du ihn verlassen hast. Ich kann ihm nicht mehr helfen, Frau Zawi. Es ist zu spät. Solange er lebt, ist es nicht zu spät. Geh hin und du wirst sehen, dass sie ihn ersticken. Woher wissen Sie das, um Gottes Willen? Ich spüre, dass Sie ihn ersticken. Stell keine Fragen und geh zu deinem Sohn. Ich gehorchte schon wieder, gegen meine Überzeugung und gegen die Wissenschaft. Ich raste durch die Stadt und kehrte ins Krankenhaus zurück. Wie ein Besessener rannte ich durch die Gänge und in den Saal mit den Brutkästen. Man hatte den Sauerstoffapparat abgestellt. Um Strom zu sparen, möglicherweise. Oder weil das Kind ohnehin keine Chancen mehr hatte. Das Blut schoss mir in den Kopf. Meine ganze Verzweiflung verwandelte sich in Tobsucht. Ich suchte den Arzt, den Erstbesten, an dem ich meine Wut auslassen konnte. Ich fand einen, der mir über den Weg lief und schlug ihm zwei Zähne aus. Ich brüllte, die Ärzte seien eine Mafia von Mördern, die Krankenpfleger ihre Helfershelfer und wehe dem Schurken, der den Brutkasten noch einmal abdrehen werde. Ich sank in einen Sessel, in Schweiß gebadet, am Ende meiner Kräfte und schlief ein. Am darauffolgenden Tag röchelte das Kind, schwach und stoßweise, hatte fast keinen Puls mehr, wog nur noch 1200 Gramm. Man ernährte es künstlich mit Kindermehl und Zuckerwasser. Gegen Mittag verfärbte sich seine Haut, Rost und Grünspann überzogen den kleinen Körper. Das war das Ende. Ich flüchtete nach Hause, um mich auszuheulen. Frau Zawi stand im Wohnzimmer mit verweinten Augen, kreidebleich. Sie wusste alles, obwohl niemand sie benachrichtigt hatte. Ich habe mit ihm gesprochen. Mit wem? Mit deinem Mohammed. Er ist mir im Traum erschienen, hat mir alles erzählt. Was? Dass er sterben muss. Ich weiß. Weil du auf den Professor hörst, statt auf mich. Ich höre auf Sie, Frau Zawi, mehr als es sich geziemt. Ich war auf der Stadtverwaltung, weil Sie es so wollten. Ich habe ihn angemeldet, wie Sie es wünschten. Ich gab ihm den Namen Mohammed. Was wollen Sie noch von mir? Nichts will ich von dir. Aber ich habe 4 Kinder zur Welt gebracht. Ich lebe allein, ohne Mann. Ich ernähre 5 Personen durch meine Arbeit. Ich führe meinen Haushalt und deinen. Ich habe mehr Leben im Blut als du und dein dummer Professor zusammengenommen. Wozu erzählen Sie das alles? Mein Kind ist nicht mehr zu retten. Ich habe genug Leben im Blut, um dein Kind 3-mal zu retten. Aber man lässt mich nicht. Ich darf ja nicht zaubern. Musste versprechen, keinen Unfug zu treiben. Was haben Sie im Sinn, Frau Zawi? Nichts. Ich habe versprochen, keinen Unfug zu treiben. Ich hasste diese Frau. Jetzt hatte sie die Oberhand. Ich war ihr ausgeliefert und das wusste sie. Sie konnte tun, was sie wollte. Ich durfte ihr nicht widersprechen. Sie würde irgendetwas verlangen und ich musste einwilligen. Denn ich liebte dieses Kind, diese 1200 Gramm Protoplasma, die noch gar nicht begonnen hatten zu leben. Ich war zu allem bereit, zu jeder Schandtat und fragte sie: Woher wissen Sie, dass mein Kind gerettet werden kann? Ich habe schon andere Kinder gerettet. Wie? Mit meinem Blut. Mit Ihrem was? Mit meinem Monatsblut, verstehst du? Das war zu viel für mich. Ich jagte sie davon. Ich schickte sie zum Teufel und verbot ihr, je wiederzukehren. Sie verließ meine Wohnung, ohne ein Wort zu sagen. Ich war damals 40 Jahre alt, ein reifer Mann, im Zenit des Lebens. An jenem Tag war ich ein Nichts, ohne Kraft und Willen. Ich schloss mich ein in meinem Zimmer, warf mich aufs Bett und schluchzte. Ich weinte stundenlang, bis die Nacht hereinbrach. Plötzlich klingelte das Telefon. Hanka rief an. Der Todeskampf hatte begonnen. Bald sei alles zu Ende. Noch eine Stunde, höchstens 2. Ich solle nicht verzweifeln, sagte sie. Das Leben gehe weiter. Wessen Leben? Fragte ich und hängte auf. Ich hatte noch etwa 100 Minuten. Wenn ich jetzt nichts unternahm, war ich mitschuldig am Tod meines Sohnes. Ich ging zum Fenster. Es war eine seidenblaue Novembernacht. Der Mond hing über den Eukalyptusbäumen wie ein silbernes Fragezeichen. Da ergriff mich ein Schauder, ein kalter Schrecken. Ich sprang die Treppen hinunter, stürzte in meinen Wagen und hetzte los, durch Benaknun, Elbiar und hinüber nach Bab el-Oued. Dort wohnte sie, in einem der armen Viertel am Rande der Kasba. Ich knatterte durch die leeren Gassen, kam zu ihrem Haus, hastete hinauf, 3 Stufen auf einmal. Ich rumpelte an ihrer Türe, schrie, sie solle aufmachen. Sie öffnete, angezogen und verschleiert, als habe sie längst auf mich gewartet. In ihrer Hand hielt sie ein Fläschchen mit einer dunklen Flüssigkeit. Sie folgte mir und den ganzen Weg sprach sie kein Wort. Sie schaute vor sich hin und drückte das Fläschchen an ihre Brust. Endlich kamen wir an, vor dem Krankenhaus. Die Parkplätze standen leer. Ich riss den Wagen herum. Ich stellte ihn quer über die Straße. Das Tor war verschlossen. Ich läutete. Ein schwarzer Wächter schlurfte herbei und sperrte auf. Frau Zawi ging ihm entgegen, flüsterte etwas auf Kabilisch, damit es niemand verstünde, und drückte ihm eine Münze in die Hand. Der Wächter nickte bedeutungsvoll, ließ uns eintreten, führte uns durchs Labyrinth der Korridore bis zum Saal mit dem Brutkästen, wo mein Sohn seine kleine Seele aushauchte. Die winzigen Augen standen offen. Er schien zu schauen. Sein Körperchen war nackt, elend und hilflos, wie ein Mistkäfer auf dem Rücken, blau angelaufen, verkrampft. Was weiter geschah, weiß ich nicht. Eine Ohnmacht hatte mich überwältigt. Ein Schlaf, den ich mir bis heute nicht erklären kann. Vielleicht war es die Müdigkeit, vielleicht die Angst, an der ekelhaften Zauberei teilzunehmen. Mag sein, dass sie mich einschläferte, um mich los zu sein für die Dauer ihres Experiments. Ich kann mich nur erinnern, dass ich träumte und dass mein Traum mich sanft durchrieselte. Ich schwebte über eine Lianenbrücke. Die Umgebung schien mir vertraut. Da war ich schon einmal gewesen. Unter mir stank das schleimige Wasser eines Flusses. Der Oberlauf des Niger, nehme ich an. Paradiesvögel zitterten in der Luft, zwerghafte Flügelchen am Ende von langen Schweifen. Sie hielten sich am Himmel wie schillernde Helikopter, fast bewegungslos, und gaben zirpende Laute von sich. Hinter mir am Westufer zwei Menschenaffen, auf dem Sprung, mich zu verfolgen. Sie trugen Offiziersuniformen mit lächerlichen Epauletten. Dem einen hing eine Filmkamera um den Hals, der andere hieß Clindera, hielt einen Stutzer in der Hand und zielte auf mich, als wolle er mich erschießen. Aber ich fühlte mich frei auf meiner Brücke. Drei Lianenseile führten hinüber, eines unten für die Füße, zwei oben für die Hände. Ich hüpfte vorwärts, blieb stehen, blickte zurück, schleuderte Kokosnüsse auf die beiden Bestien, doch ich traf daneben. Jetzt wurden sie wild, kletterten mir nach, humpelten hinter mir her, dass die Seile ins Wanken gerieten. Ein paar Dutzend Schritte trennten uns voneinander. Sie kamen näher, noch näher. Es war weit bis zum anderen Ufer. Ab dort stand ein Pfau. Ein tausendfarbiger Pfau, der das Rad schlug und sang. Eine schwermütige Melodie, die ich irgendwo gehört hatte. Ich musste kämpfen mit meinen Verfolgern. Es gab keinen Ausweg, doch ich hatte keine Angst. Ich begann zu schaukeln auf meiner Brücke. Hinauf, hinunter, noch höher, noch tiefer, bis die Seile zu ächzen begannen und die Verfolger die Flucht ergriffen. Unter mir, im Wasser, eine Herde von Flusspferden. Über mir die Kronen von urzeitlichen Baobabs. Und dort die zwei, die das Weite suchten. Da erwachte ich. Vom nahen Minarett rief der Muezzin. Es war taghell geworden. Frau Zawi kniete am Boden und verrichtete das Morgengebet. Im Brutkasten lag mein Sohn Mohammed. Er atmete regelmäßig. Seine Haut war wieder glatt und schneeweiß. Seine Hände entkrampft. Sie hatte gewonnen. Aber sie gehörte nicht zu den Frauen, die ihre Erfolge auskosten. Natürlich war sie stolz, doch sie zeigte es nicht. Frau Zawi hatte bewiesen, dass sie mehr konnte als der berühmte Professor Veneziano. Wir hatten ihr verboten, Zauberkünste an uns auszuprobieren. Dann aber mussten wir sie anflehen, es zu tun. Das war ein Schlag für unsere Weltanschauung, für unsere Überzeugung, für unseren Glauben an die reine Vernunft. Und trotzdem fühlten wir uns wohl, glücklicher als vorher. Wir waren um eine Erfahrung reicher und um einen Menschen, der in seiner Wiege lag und anfing, sich einzumischen in unseren Alltag. Kehrsabi kam immer noch zum Essen. Die theologischen Streitgespräche begannen von neuem, als wäre nichts geschehen. Nur hatte sich das Kräfteverhältnis ein wenig verschoben, zugunsten von Frau Zavi. Der Schnurrbart war vorsichtiger geworden und zeigte einen gewissen Respekt für die Frau, die er so oft verspottet hatte. Eines Tages im Januar, wir feierten den dritten Monat unseres Sohnes, servierte Frau Zavi einen Tajin, den wir lustvoll verzehrten. Wie gewöhnlich trank Nü Wein dazu. Doch als Ker Sabi die Flasche ansetzte, hob Mohammed ein solches Geschrei an, dass unser Gast die Flasche sinken ließ und verzichtete. Frau Zavi lächelte vielsagend. Sie drehte sich zu Hanka und fragte unvermittelt: Wenn dich dein Mohammed ins Gesicht schlüge, sodass du gegen die Wand stürzt und Blut fließt über dein Gesicht, würdest du ihn dann immer noch umbringen? Ich habe ihn zur Welt gebracht, Frau Zavi, damit er ein Mensch wird. Du würdest ihm die Hände küssen, weil er lebt und nicht tot ist. Sie irren sich, erwiderte Hanka, stand auf und ging aus dem Zimmer. Sie wird nie wissen, wovon sie redet, sagte Frau Zavi kummervoll. Sie weiß es besser als du und ich, antwortete Ker Sabi. Und wortlos löffelten wir unsere Teller leer. Das ist jetzt also die Geschichte Frau Zavi vom André Kaminski aus dem Buch «Die Gärten des Moulay Abdallah». Wir hören jetzt nochmal ein bisschen Musik. Schon das letzte Stück war vom Dure Kunda auf der, von der Platte Natalia.
Mara, tell you what.
vom Touré Kunda. In einer losen Folge bringen wir in der Sendung Kurkuma Literatur von Autoren aus der Dritten Welt und ausgewählte Geschichten zu bestimmten Situationen in der Dritten Welt. Am Mikrofon ist der Heinz. Auf Wiederhören.
Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hatte, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an die Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Sendung der Drittweltgruppe vom Radio Lora. Am Technik Eddie Birchler, Sprecher Marco Gittermann, zusammengesetzt von Yadi Amadi. Die nationale Frage in dem vom Imperialismus unterdrückten Länder ist unmöglich, ohne Klassenkampf zu lösen. Die nationale Befreiung der Armenier oder Kurden in der Türkei oder woanders sind im Grunde genommen die Frage der unterdrückten Arbeiter und Bauern. Denn sie sind es immer, die Stütze der Aufstände und Revolutionen getragen haben. Noch klarer sind die nationale Frage im Zeitalter der, der Raumschifffahrt und Computer die Frage der technischen Überlegenheit. Denn gleich so stark versucht die eigene Bourgeoisie die Klassenwidersprüche zu ihrem Gunsten mit allen Mitteln zu vermeiden. Zu der Art der Vermeidung gehören unter anderem Verfolgung der Kunst des Widerstandes. Im Güne eigener Erfahrung sind die Traditionketten zur Schau gestellt. Jene Ketten, zu deren Erhaltung sowohl das einheimische Bürgertum als auch der Imperialismus die Schuld tragen.
و پیروزی سند خون کردستان نشتیمانی کرد برز و پیروزی سند خون بسر بخویی بخرین و باجم و معلوم اندام با قربانی تو بسر بخویی بخرین و باجم و معلوم اندام با قربانی تو کردستان کردستان چای متین پیران هندرین سفین کردستان برزن بادینن چای متین پیران هندرین سفین از منزم ناکو گنیان و بامور بخوینی آلی لوانی نخشی جیان یا از آمرده کردستان پیمانم دوا یا از جیان یا از آمرده تازه بسرچو و جاری جاران لروی دایر کر سر نوی کرده تازه بسرچو و جاری جاران لروی دایر کر سر نوی کرده کردستان 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 نشتیمانی کرد برز و پیروزی سند که خوم کردستان نشتیمانی کرد برز و پیروزی سند که خوم بسر بخوایی بخین و بجران و معلوم اندال با قربانی تو بسر بخوایی بخین و بجران و معلوم اندال با قربانی تو
Ich bin ein Kurde. Wir sind 12 Millionen Kurden bei einer Bevölkerung von über 45 Millionen, mehr als ein Viertel der Bevölkerung der Türkei. Ich bin kein Unabhängiger und ein Gegner des individuellen Terrorismus, den einige verüben, aber ich fordere für jede Nationalität das Recht auf Koexistenz. Und wenn eine ganze Nation nach Unabhängigkeit verlangt, dann sollte ihr diese Unabhängigkeit auch gegeben werden. Ich wurde am 1. April 1937 in einem Dorf in der Nähe von Adana im Südosten der Türkei geboren. Mein Vater und meine Mutter sind beide Kurden. Meine Mutter entstammt einer reichen